Rasenfunk Kurzpass. Mit Belgien ist der letzte Viertelfinalteilnehmer gefunden. Diese Runde ist jetzt komplett und auch die Gruppe D hat ihre letzten Spiele gemacht. Darüber wollen wir sprechen jetzt hier in Rasenfunk Kurzpass 219. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen jetzt die Gruppenphase dieser EM 2022 dicht machen und wir tun das natürlich mit niemandem Geringeren als Annika Becker. Hallo Annika.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen und ebenfalls hier ist Noah Platschko. Hallo Noah.
Ich grüße euch, hi.
Ja, wir machen gleich die Gruppe D zu. Vorher noch der kurze Hinweis, der Rasenfunk ist werbepaywall und sponsorenfrei. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr zum Beispiel auf kiosk.rasenfunk.de geht und euch dort mal unseren Merchandise anguckt. Wir haben T-Shirts, Poster, Tassen, Sticker, ich glaube, das ist so ungefähr die Auswahl gerade. Ich habe mir die Abrechnung der letzten Monate oder der letzten Wochen mal angeguckt. Leute, im Kiosk, da muss mehr gehen. Wir haben uns so viel Mühe gegeben mit dem Merch, es ist wirklich schön geworden. Alle Leute, die sich was gekauft haben, sind auch zufrieden. Zumindest habe ich noch nie was anderes gehört von irgendjemandem. Also guckt mal unter kiosk.rasenfunk.de, vielleicht ist da was für euch mit dabei oder auch zum Verschenken sehr gerne gesehen. Also mindestens eine Tasse muss ja wohl drin sein. Okay, jetzt hat sich jetzt gerade ein bisschen arg pushy angehört. Guckt es euch einfach an, wenn es euch gefällt, dann kauft euch was.
Aber geh mal ans Bütchen, sagt man da bei uns dazu.
Und das bedeutet zum Runterkommen oder dass man kaufen soll, dass man genießen soll?
Nee, hör mal, geh mal ans Bütchen, ist halt so hier jetzt, geh da mal an den Kiosk und kauf was.
Ach so, ja, ach so.
Aber Max, weißt du, es kann auch sein, dass es den Leuten zu teuer ist, weißt du?
Ja, aber Qualität kostet.
Das ist natürlich auch richtig, ja, aber der Schwabe guckt aufs Geld.
Das stimmt natürlich. Du, ich habe schon weitreichende Diskussionen rund um unseren Merchandise geführt, unter anderem mit einem Vertreter eines Männer-Bundesligisten, der im Merchandising arbeitet. Da fiel der legendäre Satz, eine Tasse über 10 Euro kannst du komplett vergessen. Und dann habe ich bei anderen Podcasts geguckt, da haben die Tassen 25 Euro gekostet und dann habe ich mir gedacht, nee, das kann man komplett vergessen. Und dann, naja gut. Aber ja, vielleicht ist es der Preis, aber wir können auch nicht ins Dumping gehen, dann ist es leider alles ein bisschen eng kalkuliert. Es ist halt und alles fair produziert, was soll ich denn sagen?
Reden wir heute über The Zone.
Nein, 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 nein. Wir fangen jetzt lieber ganz, ganz schnell mit den Spielen dieser Gruppe D an. Ich habe nämlich die Angst, dass das hier gerade irgendeine völlig falsche Richtung läuft. Vielleicht fangen wir doch einfach mal mit dem Spiel Italien gegen Belgien an. Denn letztlich kommt aus diesem Spiel jetzt dann der letzte Viertelfinalteilnehmer. Das habe ich ja schon gesagt. Belgien vor 4000 ZuschauerInnen in Manchester schießt Tine De Kenny in der 49. Minute das entscheidende Tor zum 1:0. Sie also endlich auch mit einem wichtigen Treffer. Und so scheidet Italien aus. Annika, du hast im Vorgespräch schon gesagt, du hast immer wieder Phantomfluchen gehört von deiner ehemaligen sizilianischen Mitbewohnerin. Über was hätte sie denn geflucht, wenn sie neben dir gesessen hätte?
Also ich denke vor allem darüber, dass Italien halt so, wie man so schön sagt, optisch überlegen war, aber das dann in der Offensive doch immer relativ ungefährlich war und halt auch irgendwie unstrukturiert. Also so wie wir es beim letzten Mal auch schon besprochen hatten, da wurde halt sehr viel einfach mal so wild reingeflankt in den 16er und der war da nicht gut besetzt und dementsprechend kam da auch nicht viel Gefahr bei raus, was natürlich auch daran lag, dass Belgien das gut gemacht hat. Also die haben da halt immer sehr, sehr viele Beine im Strafraum gehabt, um dann halt auch so Schüsse aus der zweiten Reihe wegblocken zu können und so. Deswegen ging es dann eigentlich auch wirklich fast nur über außen, aber da sind sie dann halt auch größer und kopfballstärker. Genau, deswegen kam da nicht so besonders viel bei rum. Und ja, irgendwie hat dann Italien aber auch nicht das geschafft, da nochmal ein anderes Mittel zu finden oder durch sowas wie Seitenwechsel oder so dann nochmal eine Tempoverschärfung reinzukriegen. Also zumindest in der ganzen ersten Halbzeit nicht. In der ersten Halbzeit, muss ich gestehen, hatte ich so ein bisschen Probleme, meine Aufmerksamkeit hochzuhalten, weil das so nach der Anfangsphase, die ganz gut war, plätscherte das halt irgendwie so ein bisschen vor mich hin. Also so für mich zumindest, weil ich
nein,
halt immer
nein,
so den Eindruck hatte.
Das ging
hatte,
nicht nur dir so.
Okay. Ich hatte halt immer so den Eindruck, so okay, sie sind jetzt halt vorne, aber es passiert halt nichts. Genau. Und ich fand das Belgien, die sind halt beide Male richtig gut so in die Anfangsminuten reingekommen. Also die hatten zwar direkt in der ersten Minute einen Fehler, also einen Fehlpass, der da passiert ist, weswegen Girelli dann eigentlich fast alleine vor Evra ist, aber sie schießt dann zu hastig.
Mhm.
Und dann war es danach aber so, dass Belgien da eigentlich erstmal ein paar Minuten so ganz gut drin war. Sie hatten auch Kontrolle. Tine De Kenny hatte dann halt auch einen Schuss, der so von rechts von Dond aufgelegt wurde. Das war eine gute Situation. Dond selber hatte dann in der achten Minute auch nochmal eine Gelegenheit nach einer Flanke von Tessa Wullert. Genau, und dann kam halt so Italien mehr rein. Und dann war das nach der Pause aber so, dass dann halt Belgien wieder so richtig am Drücker war und da haben sie dann ja auch das Führungstor gemacht.
Mhm. Also lass mal kurz bei der italienischen Harmlosigkeit bleiben, um das aufzuarbeiten. Also wir haben wieder 54% Ballbesitz pro Italien, wir haben 20-8 Schüsse, wir haben 6-2 Torschüsse und wir hatten, warte, ich habe mir die Flanken rausgeschrieben, 6 von 29 Flanken sind angekommen. Und also einerseits hat das natürlich damit zu tun, dass man eben diesen Flügelfokus hat, aber es irgendwie nicht geschafft hat. Also ich habe extra nochmal nachgeguckt, ob ich das wirklich vor der EM mir angeguckt hatte, dass Italien ja eigentlich immer innerhalb des Strafraums flankt. Und ja, es stand in meinen Notizen, ich hatte das recherchiert, weil das hat man eben wieder kaum gesehen. Es waren wieder diese Flanken von weit draußen, manchmal auch kopflos geschlagen und jetzt auch gar nicht so. Also Frankreich hat ja zum Beispiel zumindest in der Anfangsphase gegen Belgien auch viel geflankt und da war aber halt klares Ziel, Diagne gegen Fältchens ins Kopfballduell zu schicken, was ja bei ihrer Körpergröße auch ein probates Mittel sein könnte. Aber so eine Systematik habe ich jetzt auch nicht erkannt, ehrlicherweise, in den italienischen Flanken. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass neben dem, dass eben so die Wege in den Strafraum nicht arg kreativ waren und aber auch Belgien das sehr gut gemacht hat, ich denke, da werden wir gleich auch noch drüber sprechen, dass aber auch wieder ein bisschen die, ich weiß nicht, ob Körperspannung das richtige Wort ist, aber die Haltung hat mir in der ersten Hälfte wieder nicht gefallen. Ich dachte mir, jetzt wird es doch wieder so, dass ihr dann in der zweiten Hälfte einer ersten Hälfte hinterherrennt, in der ihr, ja, ich weiß nicht, also es gab ja vereinzelte Chancen und Italien war auch optisch zumindest feldüberlegen, aber ist dir das auch vorgekommen, dass Italien ja diese erste Hälfte wieder so ein bisschen, ja, einfach nicht so ernst genommen hat wie die zweite und man sich dann in der zweiten dann immer wieder dachte, ja, hättet ihr in der ersten auch mal machen können, dann hätte Belgien vielleicht schon größere Probleme bekommen.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich würde das sogar auf Belgien ausweiten. Ich fand, in der ersten Halbzeit hatten eigentlich beide Teams so diese Körpersprache von, naja, uns reicht ja das Unentschieden, obwohl das nicht stimmte.
Ja, genau. Die Expected Goals beider Teams 0,29 zu 0,40. Also es lag nicht nur an uns, Annika, dass wir uns da ein bisschen zwangskonzentrieren mussten.
Nee, genau, aber das war halt bei beiden so, dass da so der Zug fehlte und halt irgendwie auch so, ja, das ist immer so ein richtig blödes Wort, aber halt so der Wille, die Gier, oder wie.
Keiner wollte irgendwas. Also niemand wollte es mehr, keiner wollte irgendwas.
Ja, genau.
Die Blaskapelle wollte spielen, das war das Einzige.
Ja, die Blaskapelle, die war am besten in der ersten Halbzeit. Mhm. Genau, aber ja, also ich, also alles, was du schon gesagt hast, also es ist, sind halt nicht aus dem Strafraum gekommen und ihnen ist dann auch erst sehr, sehr spät im Spiel eingefallen, dass man ja auch einfach mal versuchen kann, so Schnittstellenpässe, so flache Schnittstellenpässe spielen kann. Da habe ich mir irgendwann ganz, ganz spät aufgeschrieben, so, ah, jetzt macht es hier mal jemand. Ich glaube, das war Bonanzea. Genau, ich sehe es jetzt gerade nicht. Aber ja, das war dann halt so ein Highlight, dass das mal passiert ist. Aber vorher gab es das halt nicht zu sehen. Es war relativ geringes Tempo. Und ja, sie sind dann halt auch so, dass so, wenn sie dann hinten verteidigen mussten, dann fand ich sie dieses Mal sicherer als in den Spielen davor. Aber es war halt trotzdem noch nicht so, dass ich so dachte, okay, die verteidigen da jetzt wirklich alles weg, was kommt. Also da hatten sie manchmal auch so ein bisschen Glück, dass dann der Ball genau so gefallen ist, zufällig, dass der dann irgendwie noch weggeklärt werden konnte.
Hm.
Was interessant war, war, dass Sarah Gamer diesmal nicht in der Innenverteidigung angefangen hat. Die Kapitänin, so wie das sonst eigentlich schon der Fall ist. Also da hatte Bartoli hat da gespielt mit Linari zusammen. Hat aber, ja, wie gesagt, etwas besser funktioniert als zuletzt. Und ansonsten kann man vielleicht noch sagen, dass jetzt diesmal im Sturm vorne wieder Girelli gestartet ist mit Bonanzea zusammen. Und genau, Czernoja war zwar nach Covid wieder im Kader, aber trotzdem spielte dann rechts Bergamaschi. So zu der Aufstellung kann man das vielleicht noch sagen.
Ja, also für mich ist Linari in der Abwehr eigentlich das perfekte Beispiel für viel, was dieses italienische Spiel ausgemacht hat. Eigentlich war sie, fand ich, mit einer der besten und war auch sehr stabil, aber auch sie spielt, ich glaube schon in der 6. Minute, einen ganz fürchterlichen Fehlpass in den Fuß von Tini De Caney. Mhm. Also es gab quasi auf diesem Feld keine Italienerin, die ein makelloses Spiel abgeliefert hat. Und als ich heute Morgen nochmal drüber nachgedacht habe, irgendwie, man guckt diese Spiele parallel vor sich hin, man macht sich ganz viele Notizen und dann geht man so ein bisschen so überfrachtet, finde ich, ins Bett. Und am nächsten Morgen sortieren sich dann manchmal die Sachen für mich. Und ich habe mir zum Beispiel diese Frage, die du jetzt auch schon, also du hast sie netterweise für mich beantwortet, war die erste Hälfte wirklich so ereignislos, wie es in meinen Notizen aussieht? Da habe ich nochmal drüber nachgedacht und jetzt so im Nachhinein würde ich sagen, in der Nachbetrachtung, ich glaube, Italien hat dieses Spiel im Mittelfeld, im Zentrum des Mittelfelds verloren. Denn egal ob Simonetti, Giuliano oder Rosucci, ich fand, sie alle waren in vielen einzelnen Szenen dem belgischen Mittelfeld, und damit können wir vielleicht mal über Belgien sprechen, unterlegen. Und vielleicht kommt daher dieses, dass eben ja dann wieder auf den Flügeln Platz war. Klar, dass man dann geflankt hat und dann hat das eben nicht gereicht. Aber Belgien musste ja auch noch etwas tun, um dieses Spiel zu gewinnen. Also es reicht ja nicht einfach nur, die italienische Harmlosigkeit auszunutzen. Und ich fand, dass da alle drei im Mittelfeld oder na, fünf, je nachdem, wie man das Mittelfeld jetzt ziehen möchte. Aber ich fand das Zentrum mit Van Havermaat, De Caney war ja auch eher zurückgezogen. Wullert auch. Wullert war immer anspielbar. Deswegen war die so ein Hybrid aus Stürmerin und Mittelfeldspielerin in diesem Spiel. Ich fand, die haben, glaube ich, das auf die belgische Seite gezogen. Kannst du diesen Gedankengang nachvollziehen?
Ja, auf jeden Fall. Also sie haben da sehr, sehr viel, also sind sehr viel gelaufen, nach meinem Eindruck, um halt auch immer diese Wege zuzumachen, die für Italien dann eine Alternative gewesen wären. Also ich fand, sie haben sie dann halt schon auch immer erstmal so auf den Flügel rübergeleitet und dann haben sie sie dann halt von da so richtig gut wegverteidigt, so dass halt nur noch ein ungefährlicher Ball reinkommen konnte. Und das haben sie halt ziemlich konsequent so fast über die gesamten 90 Minuten durchgezogen bei den Temperaturen. Also Respekt daran auf jeden Fall. Mhm. Und ja, sie haben dann natürlich, wenn sie den Ball gewonnen haben, auch immer versucht, irgendwie ins Umschaltspiel zu kommen. Also da hatte ich ja vorhin schon gesagt, so in den ersten Minuten von der ersten Halbzeit lief das gut. Und nach der Pause hat man dann halt so richtig gesehen, okay, sie haben sich jetzt vorgenommen, sie wollen ein Tor schießen, sie wollen jetzt halt irgendwie dafür sorgen, dass sie das Spiel gewinnen. Genau, das war dann ja Tini De Caney, die das Spiel gemacht hat, aber das Tor gemacht hat, aber der Ball kam halt eigentlich von Kees und ich glaube, Davina Filtjens war das, die vorher den Ball auch noch so ein bisschen in der Situation gehalten hat, weil sie sich da irgendwie in so einen Zweikampf reingewuselt hat und so. Also da war halt so eine richtige Drangphase. Und sie hatten jetzt auch viel öfter im Spiel das, was ich mir die Spiele vorher immer gewünscht hatte, dass sie das halt mal häufiger versuchen, etwas zügiger so durchs Zentrum hindurch zu spielen. Das hat man dann in der zweiten Halbzeit gesehen, also weil dann natürlich Italien auch mehr kommen musste und dann haben sie einfach häufiger noch diese Situationen bekommen, wo sie dann wieder ihrerseits schnell umschalten konnten.
Ja, und mir ist es aber auch schon in der ersten Hälfte so in einzelnen Situationen aufgefallen. Ich weiß noch einmal, das war in der 33. Minute, da ist Tessa Wullert angedribbelt im, also es war Zentrum, es war nicht mal Halbraum, es war Zentrum, hatte auch extrem viel Platz, also da hat die Positionierung der Italienerin überhaupt nicht gepasst und hat dann, glaube ich, einen Steckpass versucht, der wurde dann noch abgefangen auf Erlings. Und da hatte ich Da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, oder das weiß ich noch, dass ich da im Spiel dann zum ersten Mal drüber nachgedacht habe, was eigentlich eben diese andere Aufstellung bewirkt, dass eben Wullert als zweite Spitze oder hängende Spitze oder Zehn, sie war sehr flexibel, fand ich, hinter Erlings gespielt hat. Ich weiß nicht, ob man sie so ausspricht, ehrlich gesagt, das fühlt sich total falsch an. Wie hat dir denn das gefallen? Denn das war ja auch quasi eine personelle Veränderung zum Frankreich-Spiel, wo Tessa Wullert eher noch in der vordersten Reihe war und auch viel geschickt wurde mit Pässen hinter die Kette. Jetzt hatte ich das Gefühl, war zumindest in den Drucksituationen das Ziel immer, spielt Tessa Wullert irgendwie mit dem Rücken zum gegnerischen Tor an und dann wird sie schon was damit machen. Und das hat sie ja auch in vielen Fällen geschafft.
Ja. Ja, genau. Also Erlings ist halt eigentlich eher eine Flügelstürmerin. Und also deswegen waren, glaube ich, vorher einige Leute auch so ein bisschen überrascht, dass sie da jetzt so die zentrale Spitze vorne sein soll. Mhm. Aber sie hat halt eben ein anderes Tempo und einen anderen Zug zum Tor. Und genau, Tessa Wullert ist sehr ballsicher und hat eine sehr, sehr gute Übersicht. Und deswegen bietet sich das halt auch einfach an, dass sie dann eher so diese zurückgezogene Position spielt. Sie hat halt ja auch die, ich sag mal, körperlichen Voraussetzungen, um sich dann mit dem Rücken zum Tor auch mal ein bisschen durchsetzen zu können und den Ball halten zu können, um sich zu drehen, um dann halt so einen Pass zu spielen. Und das hat man alles ziemlich gut gesehen, fand ich, in dem Spiel, dass das wunderbar funktioniert hat, dass sie da halt eher so die, ja, in Anführungsstrichen Regisseurin halt gegeben hat, so für Belgien.
Ja, und das sind dann wahrscheinlich schon so mit die wichtigsten Zutaten, die man wissen muss für diesen belgischen Viertelfinaleinzug. Dazu kommt noch eine wieder sehr gute Nicky Evra. Also die Torhüterinnen generell spielen ein tolles Turnier, aber die hat wieder, ich kann mich jetzt an keine kritische Szene mit ihr erinnern, die sie nicht irgendwie souverän gelöst hätte. Mir hat auch das Innenverteidiger-Duo davor gefallen mit Kees und Biesmans. Die konnten allerdings auch sehr gut glänzen, weil eben Italien häufig diese Schüsse hatte, die geblockt werden konnten oder eben die Flanken, die wegverteidigt werden konnten. Deswegen waren die hatten quasi viel, viel Training in diesem Spiel. Ich fand aber auch Fältchens in diesem Spiel gut. Gegen Frankreich hatte ich das Gefühl, da hing sie so ein bisschen durch. Und zwar jetzt nicht nur wegen der körperlichen Unterlegenheit. Das kennt sie. Also das ist, glaube ich, eher immer so eine Betrachtungsweise von uns als extern, dass wir drauf gucken und den Größenunterschied sehen. Das wird sie wahrscheinlich gar nicht mehr so sehr tangieren, vermute ich. Aber also ich fand, und auch Fangelove auf der rechten Seite hat mir gut gefallen. Dont, die hast du ja auch das letzte Mal auch schon zurecht gelobt. Also schon, je länger ich heute Morgen noch mal über das Spiel nachgedacht habe, desto logischer erschien es mir, dass Belgien gewonnen hat, obwohl ich gestern mit dem Gefühl ins Bett gegangen bin, Mensch, Italien hätte das doch eigentlich machen müssen. Aber ich glaube, das war eben so ein false friend, weil sie hatten zwar viel den Ball und viele Schüsse, so wie wir es besprochen hatten, aber so substanziell besser in der Positionierung, im Ausführen von kleinen Dingen, da hat mir Belgien eigentlich dann schon sehr gut gefallen.
Ja, mir auch. Also ich hatte tatsächlich auch gestern schon das Gefühl, also weil ich so von den Spielen, wie ich sie gesehen habe, so dachte, okay, wenn Belgien hier irgendwie das Tor macht, dann ist Italien ja nicht geduldig genug, da nochmal was dagegen zu setzen. Ich fand halt auch, was du gerade gesagt hast, so diese ganze, also das Mittelfeld haben wir ja schon gelobt, aber ich fand halt auch diese ganze Defensivreihe sehr, sehr gut. Also Fältchens ist mir auch sehr positiv aufgefallen und Van Reluwe finde ich sowieso total klasse. Also was die da die ganze Zeit auf außen spielt. Und genau, jetzt wollte ich aber eigentlich noch dazu kommen, genau, Italien nicht geduldig genug. Ich fand gestern noch sehr, ja, interessant oder ich sag mal sehr nachvollziehbar, was halt Milena Bertolini nach dem Spiel noch gesagt hat, die sich halt ja auch in die Richtung geäußert hat, so, dass halt über diese ganze EM von Italien hat halt eigentlich immer die Ruhe im Spiel gefehlt. Und sie waren halt, das, was wir auch die ganze Zeit erzählt haben, hat uns die italienische Nationaltrainerin bestätigt. So,
jawohl.
Sie waren ihr zu hektisch.
Ja, sauber.
Und ja, das ist halt auch an der Erwartungshaltung zu Hause wahrscheinlich gelegen hat. Also ich spreche kein Italienisch, deswegen kann ich das nicht bestätigen oder so, auch wenn ich da ab und zu mal reingucke, aber die muss wohl da bei ihnen zu Hause ziemlich groß gewesen sein. Und
ja, die galten halt so als Geheimfavoritinnen.
Ja, Geheimfavoritinnen. Gelesen,
weil so viele Juve-Spielerinnen und so weiter und weil der italienische Frauenfußball so im Kommen ist.
Ja, aber Geheimfavorit, also es ist ja nochmal was anderes, wenn man irgendwie sagt, okay, sie schaffen es halt irgendwie ins Viertelfinale zu kommen und dann mogeln sie sich vielleicht irgendwie ins Halbfinale und Geheimfavorit ist dann ja schon eher so, sie könnten vielleicht das ganze Ding gewinnen, so. Mhm. Da habe ich sie jetzt vorher halt auch nicht unbedingt gesehen, sondern halt eher so als so, ja, sie kommen halt aus der Gruppe, können sie halt rauskommen, so je nachdem, was Island macht, war so mein Gedanke vorher. Und Belgien habe ich fast gar nichts zugetraut. Was ich ja auch nochmal eingestehen, hatte ich ja auch in der Vorschau gesagt, da übrigens ein Shoutout an Jule von Lottes Erbin, die das schon die ganze Zeit anders gesehen hat, als einzige Person, die
ganz
ich kenne.
Ganz liebe Grüße und herzlichen Glückwunsch, sehr gute Einschätzung.
Ja. naja, genau, und dann ging es halt gestern bei dieser Pressekonferenz noch so darum, so ja, okay, wir haben jetzt dann diese Profiliga, das ist schön, aber nur weil wir jetzt diese Profiliga bekommen, heißt das nicht, dass jetzt alles von alleine ganz, ganz schnell geht, sondern dass man da halt am Ball bleiben muss in Italien und ja, halt auch Geduld mitbringen muss, dass man die ersten Auswirkungen wahrscheinlich erst so in 4 bis 5 Jahren sieht und wenn man halt richtig gut arbeitet, dann in 7 bis 8 Jahren vielleicht mal so richtig, richtig erfolgreich ist. Mhm. Und ja, sie ist dann natürlich auch noch mehr auf das Spiel eingegangen, wie gesagt, zu ungeduldig und so. Und das fand ich aber alles, ich fand eigentlich alles, was sie gesagt hat, sehr, sehr nachvollziehbar und habe deswegen so für Italien eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass da jetzt auch an den richtigen Stellen weitergearbeitet wird und dass das halt richtig eingeordnet wird, was da jetzt in dieser Gruppenphase passiert ist.
Mhm. Mensch, jetzt haben wir von dir direkt noch einen Ausblick über die EM hinausbekommen. Das ist ja wirklich eine Luxussituation hier. Und apropos am Ball bleiben, da können wir ja dann vielleicht auch überleiten zur zweiten Partie dieser Gruppe D, Island gegen Frankreich. Da war Noah vor allem Frankreich am Ball, jetzt auch nicht unbedingt so überraschend, 62% Ballbesitz. Und es war ein Spiel mit einem sehr frühen und einem sehr späten Tor. Also es gab ein Tor in der ersten Minute durch Melvin Malard und ein Tor in der allerletzten Minute, das war dann, glaube ich, die 102., also 12 Minuten Nachspielzeit waren es am Ende, warum, werden wir gleich noch thematisieren, durch Dagny Brynjarsdóttir. Yes. Und dann war es am Ende ein 1:1. Was lag denn zwischen diesen Toren, was wichtig wäre zu wissen zu diesem Spiel?
Zwischen diesen Toren war die Zeit, in der ich geguckt habe. Nein, nein, ein kleiner Spaß. Ja, fangen wir doch gleich mal mit dem ersten Tor an vielleicht. Also ich fand es wirklich exemplarisch, wie dieses erste Tor zustande gekommen ist, weil wir hatten bislang in beiden Spielen Frankreichs, dass Frankreich wirklich von vornherein Druck aufbaut auf die gegnerischen Spielerinnen und sofort auf das erste Tor aus ist und du hast es wirklich sofort mit dem Anpfiff, man muss dazu sagen, Island hatte Anstoß, sofort mit dem Anpfiff draufgegangen ist und Melvin Malard, die Marie-Antoinette Catuto vertreten hat, die ja leider für die komplette Euro ausfällt, hatte da bereits nach 20 Sekunden den ersten Abschluss, also bereits nach 20 Sekunden konnte man sich den Ball erobern.
Also das Tor war schon ihr zweiter Schuss, das Tor fiel in der ersten Minute.
Genau, das Tor fiel nach 45 Sekunden, das war auch das schnellste Tor des gesamten Turniers, wenn ich mich nicht irre. Und im Nachhinein kann man wirklich sagen, war dieser Treffer ja schon fast die halbe Miete für Frankreich, weil sie Island so sehr unter Druck gesetzt haben mit dieser einen Aktion. Ne? Also es war ein wunderschöner doppelter Doppelpass zwischen Matteo und Malard und ich fand sogar, das war eigentlich fast, es gab viele schöne Tore, aber das war mit eins der schönsten Tore, die Frankreich erzielt hat. Naja, und dann hattest du von vornherein klar, dass Frankreich das Spiel weiter kontrollieren würde und auch, dass sie nicht unbedingt aufs Zweite gehen mussten. Ne? Also sie waren als Gruppensiegerinnen, standen sie fest, sie hatten auch ein paar Wechsel drin. Ich glaube, Corinne Diacre hat insgesamt auf 5 Positionen getauscht, hat auch ein paar Spielerinnen rangelassen, die noch gar nicht in der Startelf standen. Baltimore zum Beispiel oder auch Selma Bakker auf links. Also die hat jetzt vielleicht nicht mit ihrer 1A-Elf gespielt, aber das ist bei Frankreich natürlich so eine Sache. Ich glaube, da stehen dann am Ende wirklich nur Top-Spielerinnen auf dem Feld. Ja, und klar war natürlich, Island musste jetzt kommen, wobei, da hatten wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, das ist ja irgendwie so ein bisschen das Absurde. Hätte es im Parallelspiel weiterhin die ganze Zeit nur 0 gestanden und ihr habt es mir ja auch berichtet, da tat sich nicht sonderlich viel zwischen Belgien und Italien in der ersten Halbzeit, hätte das ja möglicherweise sogar gereicht. Heißt, ich glaube, da war auf isländischer Seite eben auch viel Taktiererei dabei. Trotzdem ist man im ersten Durchgang zu ein paar Chancen gekommen. Das lag zum einen natürlich daran, dass man wieder versucht hat, wie auch in den Spielen davor, sich eben Standards herauszuarbeiten. Ich erinnere mich da an einen Lattenkopfball von Jons Dutier, wobei man auch da sagen muss, dass Perrot Magnan, also die französische Torhüterin, schon Schwächen in der Strafraumbeherrschung offenbart hat. Also da gab es einige Szenen, wo sie dann den Ball nicht hat runterpflücken können und so erstmal überhaupt ermöglicht hat, dass Island zu den Chancen kam. Aber ja, also wir haben eine Ballbesitzstatistik mit 64-36% bis zur Cooling Break in der ersten Halbzeit und eine Statistik von 6-2 Schüssen für Frankreich, die auch zeigt, dass Island sich eben selten es geschafft hat, in die gegnerische Hälfte zu kombinieren. Es ist aber auch nicht so, dass das uns jetzt, glaube ich, großartig gewundert hat.
Ja, das ist schon sehr gut zusammengefasst. Gleichzeitig weiß ich aber nicht, ob ich tatsächlich auch Taktier oder Taktik erkennen würde in der Zurückhaltung Islands. Ich hatte das Gefühl, die haben eine Weile gebraucht, sich von diesem schlechten Start zu erholen. Und es gab dann eine Schusschance von Williams Dotti in der 6. Minute und dann in der 11. Minute dieser Lattenkopfball nach Ecke, den du schon angesprochen hast, von Jons Dotti. Ich glaube, das war so der Startschuss. Dann ging es in beide Richtungen, ehrlicherweise, aber hin und her und dann ist mehr passiert. Ich bin mir nicht so ganz einig darüber, wie ich jetzt auf diese erste Hälfte von Island blicke, weil man hatte vereinzelte Chancen und die hat man aus diversen Gründen nicht genutzt. Also Jons Dottir zum Beispiel hat eher ein unglückliches Spiel gemacht, wurde ja dann auch in der 60. Minute schon ausgewechselt. Auch Williams dort.
Wobei das war auch verletzungsbedingt. Ja, also sie hatte Oberschenkelprobleme. Schon in der 51. Minute musste sie da behandelt werden. Und ich glaube jetzt, dass das eher damit zu tun hatte.
Stimmt. Da hast du recht. Ja, das war, als sie den Flugball, den sie gekriegt hat, da hat Renard super gegen sie geklärt. Ich fand aber auch, dass eben die Auswahl ihrer, also wann sie geschossen hat, wann sie nach innen gezogen ist, wann sie ins Dribbling gegangen ist, irgendwie hatte ich das Gefühl, es kann auch sein, dass es die Stärke der Französinnen war, aber egal gegen wen sie da gespielt hat, sie hat schon, finde ich, viel häufiger ihre Duelle verloren und es war eben nicht so wie im letzten Spiel gegen Italien, wo eben Jons Dottir, du wusstest, wenn sie jetzt den Ball am Fuß hat und sie hat die ersten 2 Meter Zeit, Geschwindigkeit aufzunehmen, dann kommt sie an der Gegenspielerin vorbei, so war es nicht, sondern sie hat sich schwerer getan.
Ja, also ich finde, man darf da eben auch nicht unterschlagen, welche auch wenn man vielleicht Island sicherlich auch als ein physisches Team bezeichnen würde. Ich will da exemplarisch auch mal Torvalds Dottir nennen, die da, glaube ich, mehrfach in die Zweikämpfe gesprungen ist und sich auch teilweise recht stark dann durchgesetzt hat in den Zweikämpfen und versucht hat, wirklich mit ihrer Physis zu kommen. Aber du hast eben mit Renard und in Tunkara auch zwei Spielerinnen, die eine enorme Physis haben und die eine Ausstrahlung haben. Bilbo habe ich ja letztes Mal schon erwähnt, die war in diesem Spiel, fand ich jetzt nicht ganz so stark, hatte auch den einen oder anderen Lapsus drin, aber trotzdem, wie gesagt, wenn eine Mannschaft wie Frankreich einem Spiel dermaßen den Stempel aufdrückt und ja seine Physis in diese Partie reinbringt, dann fällt es Island natürlich auch entsprechend schwer. Also ich würde das schon auch damit begründen, dass es ihnen deswegen nicht so einfach viel gut auszusehen, sage ich mal jetzt für uns Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Es gab tatsächlich eine Aktion, die ich als sehr positiv oder Ja, was ich gerne öfter gesehen hätte von Island, also du hast einmal schon die sechste Minute angesprochen, da hat Bilbao den Ball verloren und dann ging es mal zack, zack, schnell, dass Williams Dutier zum Abschluss kam, wenn auch außerhalb des 16ers, aber kurz vor der Pause hat Diani mal einen Ball verloren und da hat Island wirklich ganz schnell geschaltet. Also Gisla Dutier hat den Ball abgefangen und dann hat Gunnar Dutier einer ihrer ja, besten Momente gehabt, wo sie wirklich den Raum gesehen hat und über schnelles Spiel von Torvalds Dutier dann auf links eben zu Jons Dutier gekommen ist und die dann wiederum eine Ecke herausgeholt hat, die dann wiederum zu einer gefährlichen Aktion geführt hat. Also das war so ein bisschen, wo ich dachte, okay, vielleicht ist das Mittel der Wahl. Im zweiten Durchgang hatten wir dann erneut so einen Eckball, wo Perrault Magnan sich verschätzt hat und ich weiß gerade gar nicht, wer es war, aber es war auf jeden Fall ein Kopfball, ich glaube von Gunnar Dutier, der knapp neben den Pfosten ging. Also, ne, du hast es schon richtig beobachtet. Es gab diese Chancen, aber, und das habe ich in der Statistik dann auch nochmal nachgeguckt, also es gibt Chancen und es gibt eben große Torchancen und da habe ich bis auf den Elfmeter am Schluss eigentlich keine so richtig gesehen.
Ja, und dann gibt es auch zu Frankreich, glaube ich, mehrere Perspektiven. Ich bin, jetzt komme ich wieder mit meiner der Abend-Max versus der Morgen-Max. Ich bin ins Bett gegangen und war wahnsinnig enttäuscht von Frankreich und dachte mir, warum haben die denn irgendwann einfach aufgehört zu spielen und meine Güte, das ist ja, also ist das jetzt das, was man auch im Viertelfinale erwarten kann oder war das, weil sie nicht mussten? Und ich habe mich auch so richtig ein bisschen über sie geärgert, weil ich einfach bei diesem offensiven Potenzial gerne mehr gesehen hätte. Mhm. Und dann habe ich mir heute Morgen nochmal meine Notizen durchgelesen und die Statistiken angeguckt und habe dann auch nochmal die beiden nicht gegebenen Treffer dann nochmal in meinen Notizen gesehen. Da sollten wir vielleicht auch nochmal gleich drüber sprechen, auch über den Einsatz des VARs in diesem Spiel. Aber in der 68. Minute und in der 88. Minute haben sie ja jeweils getroffen, aber dieser Treffer wurde jeweils nicht anerkannt. Deswegen bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob mein hartes Urteil von gestern überhaupt noch so stimmen konnte. Wie fandest du denn Frankreich jetzt über das gesamte Spiel hingesehen?
Ja, also es gab wieder Parallelen zu den Spielen, die wir davor auch beobachtet haben. Also ich glaube, man kann wirklich sagen, und da bin ich auch sehr gespannt, ob das Frankreich auch so gegen die Niederlande machen wird. Spoiler, ich bin mir ziemlich sicher, sie werden es genauso machen, dass sie in den ersten 15 bis 20 Minuten wirklich da schon stark draufgehen und im Optimalfall dann das zweite oder sogar dritte Tor nachlegen. Gesetzt im Fall, sie erzielen überhaupt das erste, aber Frankreich ist ja in diesem Turnier wirklich das. Sie sind Frühstarter, ne? Ich glaube, sie haben jetzt in jedem Spiel in der ersten Viertelstunde getroffen. Und danach, ja, das haben wir ja schon besprochen, verwalten sie natürlich so ein bisschen. Aber ich fand, dass es dieses Mal im zweiten Durchgang beispielsweise deutlich besser geklappt hat als jetzt im zweiten Spiel gegen Belgien. Auch was die Anzahl an Torchancen angeht. Ich fand, dass, was man ja auch am Anfang oder anfangs der Partie hätte kritisch sehen können, dass Melvin Malard sich da sehr gut eingefunden hat auf dieser zentralen Position, weil man würde sie ja vermutlich eher, also wenn Katoto spielt, natürlich auf den Außenpositionen sehen, aber auch sie ist im Zusammenspiel mit Baltimore, die für die geschonte Cascarinoceros, wie du sagen würdest, beginnen durfte, hat er gut harmoniert. Wir hatten Lattenschüsse, Pfostentreffer, irgendwann im zweiten Durchgang kam noch Gras Georo in die Partie, die auch nochmal für mehr Schwung gesorgt hat. Also das war schon okay, auch natürlich immer, und das darf man nicht vergessen, mit dem Wissen, dass Frankreich wirklich ja überhaupt nichts machen musste. Und ich weiß, du siehst das vielleicht ein bisschen anders, aber ich kann das total verstehen, dass ein Team dann auch ja nicht so 100% vielleicht auch an seine Grenzen geht, dass da der ein oder andere Lapsus oder Konzentrationsfehler drin ist. Und natürlich dürfen die sich das dann im Viertelfinale nicht erlauben, aber Island musste kommen irgendwann ab der 50. Minute. Ich glaube, Belgien ist in Minute 49 in Führung gegangen. Und da war dann klar, okay, dieses 0:1 wird uns in der Konstellation nicht reichen, weil selbst wenn Italien ausgeglichen hätte, wäre das Ergebnis dann aufgrund der geschossenen Tore und kassierten Gegentore zu wenig gewesen. Heißt, sorry, dass ich jetzt wieder den Change mache auf Island, aber ja, du hast gemerkt, Island wollte schon und hat es versucht, aber Frankreich hat es dann trotzdem eben stark genug kontrolliert. Und eben mit den angesprochenen Abseitstoren hätte das Spiel schon ganz früh zugunsten der Französinnen entschieden sein können. Von dem her würde ich gar nicht so kritisch sehen. Und der Max von heute Morgen ist da ja auch ein bisschen anderer Meinung.
Ja, und man muss ja auch sagen, dass, also ich kann diese zweite Hälfte nicht von diesen zwei Videobeweisentscheidungen, also es waren eigentlich drei, aber der Strafstoß hinten raus hat eigentlich für kaum jemanden was verändert, und umso bizarrer war es, dass es irgendwie drei Minuten gedauert hat, bis es entschieden worden war. Man dachte sich so, meine Güte, du brauchst doch sowieso danach ab, jetzt mach doch den Isländerinnen nicht so falsche Hoffnung. Also, aber in der 68. Minute, in der 88. Minute diese beiden Treffer, also ich hatte das Gefühl, das hatte auch eine Auswirkung auf beide Teams. Also Frankreich dachte sich, okay, gut, jetzt haben wir sie niedergerungen, passt, alles super. Und Island dachte sich, ach Mist, jetzt ist es vorbei. Und dann zweimal kommt die Schiedsrichterin Jana Adamkova und also sie spricht sehr lange, sie musste sich nicht angucken, weil es um Abseitsentscheidung ging. Beim zweiten Treffer hat sie sich angeguckt. Und dieser Treffer wird nochmal zurückgenommen. Und das war auch ganz seltsam für die Dynamik dieses Spiels, zusammen mit den coolen Breaks, die es auch gab, war es sehr zerflattert.
Voll. Und das Interessante war, dass ich, ne, also ich hatte, wie du es gerade eben angesprochen hast, mehrfach in der Partie dann eben diesen, okay, jetzt ist durch, jetzt ist vorbei, jetzt können wir abpfeifen im Grunde, ne? Und ich hatte ständig das Gefühl, oder mir war einfach nicht bewusst, dass auch aufgrund des Spielstands in der anderen Partie es im Grunde gereicht hätte, dass Italien ausgleicht und Island das 1:1 macht. Ne? Und weil du eben immer dachtest, okay, die Isländerinnen liegen jetzt hier schon mit 0:2 hinten. Und bin ich voll bei dir. Es war eine seltsame Dynamik. Und dann kam aber in den letzten Minuten eben nochmal so eine zweite Luft. Ich glaube, dass Island schon auch, Annika hatte es vorher bei Belgien-Italien-Spiel angesprochen, mit den Temperaturen zu kämpfen hatte, hast du auch diese roten Backen der Spielerinnen gesehen. Also die mussten da schon ganz schön pumpen, was ja auch verständlich ist. Ich glaube, es war, ich habe es nachgeguckt, 30 Grad noch zu der späten Stunde. Also das war schon eine Herausforderung auch. Und ja, dieser Elfmeter, du hast ihn schon angesprochen, 90+7, klar, die Schiedsrichterin Jana Adamkova weiß ja auch nicht, was auf dem anderen Platz passiert.
Sie soll das schon quasi nach bestem Wissen und Gewissen machen. So will ich es nicht verstanden wissen. Aber du hast es ja schon angesprochen. Die Szene war in der 97. oder 98. Minute und ausgeführt wurde dieser Strafstoß in der 102. Minute. Es hat einfach irre lange gedauert und das hat sich zu einer sowieso schon ja langen Nachspielzeit addiert, die ja auch in großen Teilen zustande kam, weil auch die anderen Entscheidungen, also das erste Abseits in der 68. Minute. Ich dachte direkt gleich, warum zählt dieser Treffer? Und dann dachte ich die ganze Zeit, ich habe irgendjemanden übersehen. Irgendwo steht noch eine Isländerin. Und dann habe ich bei den kommenden Wiederholungen immer nur geguckt, ob ganz oben noch vielleicht jemand am Spielfeld ransteht. Also das war auch nicht erklärlich, warum es so lange gedauert hat, fand ich.
Ja, ich habe es ein bisschen anders gesehen. Ich glaube, Kommentatorin Claudia Neumann hat sich auch relativ früh festgelegt, aber du hast in der ersten Einstellung diese verzerrte Kameraperspektive. Und dann kam so nach 60 Sekunden optisch begradigte Linie zeigt. Und da fand ich, war es dann gar nicht so klar.
Die kalibrierte Linie, Noah.
So. Der Mainzer Keller meldet sich. deswegen habe ich das zumindest nachvollziehen können, dass sie da halt es checken müssen. Mein Gott, ich meine, bei Abseitsentscheidungen ist es eben so, dass man es eben da dann so prüft. Und warum es jetzt so lange gedauert hat, weiß ich nicht. Aber die Entscheidung war dann zumindest am Ende richtig. Und ja, in der zweiten Szene, in der 88. Minute, war dann eben ein Handspiel vorausgegangen. Und wie wir alle wissen, darfst du in unmittelbar vor eigener Torerzielung nicht mehr Hand spielen. Dann wird abgepfiffen. Ja, und deswegen waren, würde ich sagen, am Ende alle Entscheidungen korrekt und richtig. Und das ist auch im Zweifel dann auch die beste Lösung, auch wenn es für die Zuschauerinnen und Zuschauer manchmal etwas quälend erscheinen mag, aber auch der Elfmeterpfiff dann. Es war, glaube ich, es war schwierig zu erkennen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, wurde im Endeffekt gepfiffen, weil Tunkara gefoult hat. Ja, also ich muss
ganz. Ach, guck mal, ich habe mir aufgeschrieben, dass Saar Vigos dort hier getroffen hat, aber es war unübersichtlich.
Ah ja, doch, du hast recht, ich hatte es hier falsch notiert, richtig. Genau. Dementsprechend war der Elfmeter berechtigt, aber eben zu spät und das möchte ich gerne an dieser Stelle auch nochmal betonen. Island ist jetzt vielleicht auch eine Floskel, aber Island ist nicht in diesem Spiel ausgeschieden. Ich habe gestern mehrfach noch an das Spiel gegen Belgien zurückdenken müssen, das Eröffnungsspiel gleich. Gegen Italien fand ich was, sage ich mal, gerechtfertigter in meinen Augen, dass es 1-1 ausging und daher glaube ich, muss ich auch eher Italien ärgern, dass es nicht zu einem Sieg gereicht hat, aber vor allem dieses erste Spiel gegen Belgien, in dem man eine Vielzahl an Chancen hatte und in der Belgien wirklich unfassbar passiv war und ja, nur aufgrund eines Elfmeters damals dann zum Ausgleich gekommen ist. Tut mir leid, bisschen für die Isländerin, aber um da vielleicht jetzt noch eine Schleife drum zu binden und ein Fazit auch abzugeben. In Summe hast du schon gemerkt, dass vielleicht das Spiel der Isländerin noch ein Tick zu eindimensional ist, dass ihnen eben offensiv dann auch die Kreativität fehlt. Ich musste so ein bisschen denken, Also ich habe an die Schweiz denken müssen, die wirklich auch relativ schwach ins Turnier gestartet ist und dann gegen die Niederlande eigentlich ein wirklich tolles Spiel gemacht hat, ne? Also selbst versucht hat, das Spiel zu machen und drauf zu gehen. Und klar, das ist nicht das Spiel Islands, aber ich hätte mir von Island noch ein bisschen mehr Eigeninitiative gewünscht. Und ja, vielleicht lag es dann wirklich am Ende an der auch spielerischen Unterlegenheit und auch am fehlenden Können. Das klingt jetzt so hart, weil sie auch gegen Frankreich gespielt haben, aber ich denke, Island wäre im Viertelfinale auch klare Außenseiter und spätestens da wäre dann vermutlich auch Schluss gewesen.
Und so scheidet Island mit 3-1:1 Ergebnissen aus ihren drei Partien aus, also ungeschlagen raus aus der Gruppe. Willst du dein Trivia-Wissen, mit dem du uns gestern schon gedemütigt hast, noch anbringen, Noah?
Naja, das ist ja vielleicht für die Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer ganz schön, deswegen stelle ich jetzt diese Quizfrage. Welche Mannschaft bei der WM 2010
bei der Männer-WM
2010 ist ungeschlagen aus dem Turnier gegangen? Wir machen kurz 3 Sekunden Pause, ihr könnt alle überlegen, es ist nicht Spanien. Neuseeland.
Und als du es dann geschrieben hast, das dachte ich mir, ja, genau, verdammt, hätte man wissen können. Aber so ist es ja immer mit so Trivia. Also, jetzt habt ihr auch was, mit dem ihr auf der nächsten Party beeindrucken könnt. Und wenn ihr tatsächlich jemanden gefunden habt, den ihr mit dieser Info beeindrucken könnt, dann haltet an ihm oder ihr fest, ein Freund oder eine Freundin fürs Leben. Das ist der Traum, Leute, die man mit diesen Infos beeindrucken kann, zu finden. Kein Wunder, dass wir uns irgendwann hier im Rasenfunk zusammengefunden haben. Es folgt dann doch irgendwie alles einer internen Logik, wenn ich so drüber nachdenke. Ihr zwei, ich danke euch sehr. Wir hören euch beide wieder. Annika, dich nach dem Viertelfinale Schweden gegen Belgien und Noah, dich nach dem Viertelfinale Frankreich gegen Niederlande. Und diese beiden Viertelfinals werden ergänzt von England gegen Spanien und Deutschland gegen Österreich. Also so, wie man es erwarten konnte, jetzt ab dem Viertelfinale knallt es in jeder Partie. Ich freue mich auf alle vier. Ich hoffe, ihr Hörerinnen und Hörer auch. Danke an Noah Platschko von T-Online, der @Placinio auf Twitter. Danke dir.
Ja, vielen Dank und ich möchte sagen, auch vielen Dank an Annika. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Belgien gegen Frankreich im Finale spielt, aber es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht mit dir.
Ja, das gebe ich direkt so zurück. Mir hat es mit dir nämlich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Und dann lege ich jetzt noch einen drauf. Mir hat es mit euch beiden Spaß gemacht. Danke dir, liebe Annika. Annika Becker @annika_be auf Twitter. Danke dir, Annika, und freue mich drauf, dass wir uns dann wiederhören.
Ja, ich mich auf jeden Fall auch.
Gut. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Es gibt jetzt dann einen kurzpassfreien Tag und dann nach der Partie England gegen Spanien werden wir am nächsten Morgen aufzeichnen. Und dazu gibt es dann wieder wie gewohnt die Kurzpässe, zum deutschen Spiel dann die Schlusskonferenz. Und dann schauen wir doch mal, wo uns dieses Turnier noch hinträgt. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt fröhlich und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.